Bisschen aber komisch, oder? Wenn man überlegt, hier sind weiß nicht, 100 und irgendwas Leute und Augen zu und wir singen ein Lied und weiß Hände hoch und das, wir sind komisch, oder? Doch, doch, sonst die Bibel sagt das aus. Die Bibel sagt, that the things of God are foolishness to this world. Oh, jetzt brauche ich Übersetzung. The things of God are foolishness to this world.
Torheit oder Dummheit.
Die Dinge von Gott sind Torheit oder Dummheit. Es ist einfach unverständlich. Warum? Weil, wenn ich Jesus nicht nachgehe, es sagt in der Bibel, dass ich blind bin, dass ein Teil von dieser Welt, die real ist, ist unsichtbar für mich. Eine andere Art und Weise, ein anderes Beispiel nimmt es, dass mein Herz, es ist da, aber es ist nicht wirklich am Leben. Es ist nicht wirklich lebendig, wie Gott das gemeint hat, als er mir geschaffen hat. Und dann, als ich Jesus kennenlerne und sage, ich gebe mein Herz zu dir, ich lade dich ein, kommt sie ein in mein Leben, denn plötzlich sind meine Augen geöffnet, plötzlich ist mein Herz lebendig und hier stehe ich vor Gott und ich mache meine Augen zu und ich sage, ich suche deine Nähe und es ist komisch, aber es ist wunderbar komisch. Wir sind komisch, wir dürfen es zulassen, aber wir sind auch lieb, weil Gott lieb ist. Ich finde es auch gut, dass wir das auch manchmal merken, wir sind doch eine komische Gemeinde. Dass wir das merken und sagen, wir wollen das auch verständlich machen, soweit wie es geht für unsere Freundin, dass das, was wir tun, nicht nur hier am Sonntag in Gottesdienst abgeht, dass wir komische Hände, weiß, stille, oh ja, und wir alle, ich mag die ernsthafte Anbetungsgesicht, weiß, wenn wir wirklich tief in Anbetung ist, dann muss man ein bisschen Schmerz oder irgendwas im Gesicht haben. Und weiß, die witzige christliche Dinge, wo man sagt, ja, ist ein bisschen, ich denke manchmal, Gott lacht uns, wir sind hier, ihr seid süß, gell? Genau, aber ich freue mich ganz arg auf heute Morgen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Woche war schon voll und unglaublich herausfordernd. Es gab ein paar Dinge, wo ich sagen kann, die haben mich so tief getroffen, als die letzte wahrscheinlich 10 Jahre zusammen kombiniert, sind ein paar Dinge in die letzte Zeit bei uns gelaufen. Und jetzt doch kann ich hier stehen und sagen, ich freue mich. Es gibt eine Leichtigkeit in mein Herz und mein Geist. Warum? Weil Gott, mein Gott, real ist. Er ist kraftvoll und er wirkt heute wie vor 2000 Jahren, als Jesus geboren ist, als wenn Mose am Leben war und den Roten See dann in zwei geteilt hat und Tausende von Israeliten sind durchgelaufen. Es ist der gleiche Gott. Und er ist gegenwärtig hier für dich heute Morgen, für dein Leben, für deine Seele, für deinen Geist, für deine Beziehung, für deinen Arbeitsplatz, für die Situationen, wo er merkt, ich komme nicht weiter hin. Er ist hier für dich und er ist hier für uns als Gemeinde, dass er uns neu macht, dass er es sagt, ich habe eine Vision für euch und es ist nicht ein kleines, schönes, komische Gemeinde zu sein. Nein, es ist die Hände und Füße Jesus zu sein, für Hohenlohe, für Deutschland, für unsere Welt. Das ist die Gott, die gegenwärtig ist heute Morgen. Preis den Herrn. Wir dienen ein Gott, der nicht tot ist. Praise God. Gott, ich danke dir, dass du lebendig bist. Und dass wenn wir unser Leben dir schenken als Opfer, lebendige Opfer, und sagen, ich sterbe jetzt heute und ich sage, leb in mir. Denn der lebendige Gott, der die Welt geschaffen hat, er zieht ein in mein Herz und mein Geist und mein Leben. Und er räumt auf und er dekoriert, er schmückt mich neu, er erneuert Dinge, die tot sind oder müde sind. Und ich stehe auf, getauft in dein Geist, bevollmächtigt durch dein Geist. Und es ist für deine Herrlichkeit, so dass wir deine Hände und Füße sein dürfen für diese Welt. Amen. Ach, ja, ich freue mich auf heute Morgen. Zweiter Advent. Jetzt lese ich ein bisschen. Es ist eigentlich ein Stück und ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber es war immer früher so und auch, wenn ich ehrlich bin, auch jetzt. Wenn Leute predigen, kann ich lang zuhören, aber irgendwie, sobald das irgendjemand ein langes Stück von der Bibel vorliest, irgendwann nach dem dritten Satz, ist mein Kopf irgendwer anders. Ich weiß nicht, warum wir komisch den Bibel lesen, irgendwie da, wie die Vater unser manchmal abläuft, den Vater unser im Himmel. Ja. Aber ich werde das lesen, so wie eine Kindergeschichte für uns. Und mein Deutsch ist nicht so perfekt. Lesen ist mein unliebste Dinge zu tun, aber ich tue es heute Morgen. Es ist ein bisschen länges Stück, so pass auf, dass unsere Aufmerksamkeit hier bleibt. In der Zeit, als Herodes König von Juda war, lebt dort Zacharias, ein Priester, der zu Abteilen des Abia gehörte. Seine Frau, sie heißt Elisabeth. Ich abkürze ein kleines bisschen. Seine Frau, sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich an allen genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Das ist schon ein Satz. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren sie beide alt. Einmal, als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit in die Reihe war, würde er nach für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer durchzubringen. Es war früher so, dass wenn diese Tat von dem Priester Abteilung, einmal im Jahr wird ein Priester ausgewählt und er wird in den Tempel reingehen. Und einer wird immer irgendwie ausgelöst und er war dann dran. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. So, alle Israel ist da draußen und Zacharias ist da drin, Gott zu begegnen und Äpfel zu bringen. Da erschien zum Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltes stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm: Du brauchst dich nicht fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Den sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein. Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keinen Stärkengetränke zu sich nehmen. Und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sie nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Zacharias sagte zu dem Engel: Woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Der Engel erwiderte: Ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen, denn du hast meinem Wort nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Draußen wartete das Volk auf Zacharias und alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, könnte er nicht mehr ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er machte sich ihnen durch Zeichen verständlich, blieb aber stumm. Als sein Priesterdienst zu Ende war, kehrte Zacharias nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Die ersten 5 Monate verbrachte er sie in völliger Zurückgezogenheit. Sie sagte: Der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Als denn Johannes geboren ist, könnte Zacharias wieder sprechen. Als ich für heute Morgen vorbereitet habe, über die letzten paar Wochen, natürlich geht man über diese Geschichte von Jesus und Weihnachten und Pipapo. Ich habe es nochmal durchgelesen. Und diese Geschichte hat mich schon ein bisschen gepackt und ein bisschen angesprochen. Und ich will euch damit hineinnehmen in die Gedanken, die den Heiligen Geist mir gegeben hat. Genau. Letzte Gottesdienst, als wir zusammen waren, hat Sam gepredigt. Wenn er nicht da war, er hat gepredigt an diese schon, aber noch nicht, diese Adventszeit. Weißt du, Jesus kommt, aber schon, aber noch nicht. Und in dieser Spannungszeit, dass wir immer streben nach mehr, aber manchmal ist es okay, einfach anzukommen. Ankommen ist gut, da sein in dieser Wartezeit. Und ich will da noch einen Schritt weitergehen für uns als Jesus-Nachfolger. Und es gibt ein paar theologische Verständnisse von dieses schon, aber noch nicht. Und die Titel mein Predigt heute Morgen hieß In the Waiting, in der Wartezeit. Wir leben in einer Welt, das ist denn die Welt. Wir leben in einer Welt und sie ist nicht perfekt, oder? Sie ist sehr weit von perfekt. Es gibt viel Zerbrochenheit und die Bibel erklärt, warum. Wenn ihr Fragen davon habt, dürft ihr gerne uns anfragen und sagen, warum ist die Welt so? Und ich will wissen, was Gott davon hält. Aber die Welt ist zerbrochen. Und denn es gibt Himmel. Und manche von uns haben komische Bilder von Himmel, weil unsere Kinderlieder das so vorbringen, weiß mit Wolken und kleine Engelchen und singen. Ich habe immer als Kind gesagt, Mama, ich weiß nicht, ob ich in Himmel sein will. Und ich sage, was? Ich habe gesagt, ja, das hört sich ein bisschen langweilig an, in Ewigkeit einfach zu singen. weiß nicht, ob das wirklich mein Ding ist. So, wir haben ein komisches Bild von Himmel. Aber Himmel hieß einfach alles in perfekter Ordnung, wie Gott das am Anfang geplant hat. Perfekte Beziehung, perfekte Friede, perfekte Freude, perfekte Identität, perfekte Beziehung mit Gott, alles in Ordnung, wie es sein soll. Und das macht schon Spaß. Und es gibt Verständnisse, theologische Verständnisse, das hieß Leute, die lesen die Bibel und die nehmen das so wahr. Und die sagen, es gibt eine Welt, die kaputt ist und es gibt Himmel, die perfekt ist. Und wir müssen als Christen leiden durch unser ganzes Leben, weil wir haben diese Versprechung und Verheißung von Gott bekommen, dass ich darf in den Himmel. Aber das kommt erst, wenn ich sterbe. Mein letzter Atmen hier in die Welt, mein neues Körper hier im Himmel. Perfekt, vollkommen, alles gut. Das gibt, man merkt das auch, dass manche Gemeinden wirklich so praktizieren und leben und glauben. Ich finde das nicht richtig oder biblisch von meiner Perspektive. Paulus hat auch gesagt, you preach, but you deny the power of the gospel with your actions. Er hat gesagt, ihr predigt den gute Nachricht, aber ihr verleugnet die Kraft des guten Nachricht mit euren Taten. Es sagt, Jesus ist in Auferstehung, aber weiß und das ist irgendwie dieses total getrennte Welt, ist ein bisschen was Paulus da angesprochen hat. Es gibt den anderen, die sagen, und Sam hat das ein bisschen angesprochen letzte Woche, wir haben eine zerbrochene Welt und sobald ich zu Jesus gehöre, ist Reich Gottes da und die sind wie jetzt ein Kreis, die übereinander stehen. Alles, was Gott in den Himmel ist, gehört uns jetzt 100% und in diesem Moment, in dieser Atem. Ich finde das auch nicht ganz biblisch. Warum? Und hier bin ich sehr vorsichtig, weil ich muss sagen, viele Kirchen und Gemeinden sitzen hier und das ist sehr tragisch und depressiv. aber wenn wir hier so und sagen, alles 100% jetzt zu diesem Moment, Augenblick, dann finde ich, was für die Versen, wo es sagt, jetzt sehen wir nur aus einem Spiegel, dann werden wir Gesicht zu Gesicht sehen. An diesem Tag wird er alle Tränen wegwaschen. Und ich finde, die Menschen, die hier sitzen, irgendwann kommen zu einem Punkt und sagen, aber was wenn, weil manchmal, es gibt doch Leid in dieser Welt und ich verstehe nicht ganz, warum Reich Gottes voll Heilung nicht hier kommt. Ich verstehe nicht ganz, warum diese 100%, was im Himmel uns angesprochen ist, zu uns gehört. Irgendwann diese Enttäuschung, es wird zum Last in uns, oder? Ihr habt das wahrscheinlich auch mal erlebt. Ich will heute Morgen ein bisschen von Zacharias lernen, dass ich glaube, es ist so hier. Okay? Hier ist gar nicht, hier ist 100% und ich tendenziere auf diese Seite persönlich, aber es ist ein bisschen so, die Kreise sind so. Ich erkläre das denn, als wir durchgehen. Jesus hat gesagt, the kingdom is at hand. Reich Gottes ist nah. Reich Gottes ist hier an Hand. Und für mich dieses Bild ist, er hat gesagt, ich gebe euch diese Ordnung, die ich am Anfang angedacht habe. Perfekte Beziehung, perfekte Gesundheit, perfekte Identität, perfekte Verbindung mit Gott. Ich gebe das euch voll und ganz, ihr habt die Schlüssel und wir dürfen darin leben, aber schon, aber nicht ganz. Weil eines Tages wird mein Körper schlafen und ich werde einen neuen Körper empfangen. Und es wird, ich musste nicht mehr mit dem alten Mensch kämpfen. Die alte Alicia, die manchmal hochsteht und sagt, das ist schon nervig oder reagier nicht so lieb, Alicia. Und ich muss nicht mehr damit kämpfen, Halleluja. Eines Tages darf ich in die Fülle des Reich Gottes. Aber ich habe schon die Fülle jetzt. Schon, aber noch nicht ganz. So für uns, wir leben schon in dieser Spannung. Es gibt die Verheißung Gottes, die Hoffnung Gottes und es gehört uns trotzdem, was, wenn es nicht heute passiert für mich, die Verheißung Gottes. Und da steht Zacharia zu diesem Zeitpunkt. Er folgte Jesus nach, er war auch richtig treu, man hat es gelesen, weiß, er hat alle Angebote denn gefolgt mit seiner Frau. Er liebte Gott noch, er hat seinen Dienst gemacht und er hat auch Höhen in seinem Leben. Weißt, wenn man denkt von Arbeit, Leben, hat er den höchsten Privileg von seinen ganzen Priester. Er dürfte im Tempel in Gottes Gegenwart. So, er hat auch Höhen im Leben, weißt, das ist wie ein, denn ja, Bonus war dann verdoppelt in sein Paket in diesem Jahr irgendwie. So, er hat Höhen, aber er hat auch Tiefen. Und auf seinem Leben, es gab eine große Wolke. Und das war diese Verheißung von Gott, dass er Kinder bekommen sollte, er und seine Frau. Und das war eine riesige Wolke. Und es hat eigentlich auch die gute Sache und normales Leben, es hat alles irgendwie ein bisschen grau gemacht. Und es hat ihm so verendet, dass er solche Schmerzen hat in seinem Geist und Seele, dass er solche Enttäuschung hat in seinem Leben, dass wenn diese unerwartete Begegnung, eigentlich ist er gegangen hinter diese große Vorhänge. Niemand anders darf gehen. Warum? Weil Gottes Gegenwart da war. Es war so heilig. Der Priester musste so viel machen vorher, so er das heilig und rein genug war, da reinzugehen, ohne zu sterben. Das war bevor Jesus. Und dann ist er reingegangen. Und eigentlich hier ist übernatürlicher Raum. Wenn man mit was Übernatürlichem rechnen soll, es sollte in diesem Raum sein. Aber er war total überrascht, überfordert, überrumpelt. Hier steht ein Engel vor ihm. Und es war unerwartet. Es war außerhalb von seinem Erwartungsfeld. Und da ist nochmal zu ihm gesprochen, eine Verheißung Gottes von einem riesigen Engel. Aber weil er unter dieses Wolken saß, so lange, über diesen einen Spannungspunkt in seinem Leben, als der Engel gesprochen hat und diese Verheißung über ihm und zu ihm gesprochen hat. Und was den Engel geschrieben hat, die Freude, er wird euch freuen und jubeln. Und dieser Sohn, er hat nicht nur Sohn, er wird einen Sohn kriegen, sondern eure Sohn wird ganze Israelit denn zum Versöhnung mit seinem Schöpfer bringen. Weißt, er wird bekannt sein, weißt, richtig coole Sachen. Und er hört das alles und seine Reaktion kommt von einem Platz von Schmerz, von Enttäuschung. Und seine einzigste Antwort war: Wie kann ich das überhaupt wissen? Ich bin alt. Meine Frau ist alt. Es kann nicht geschehen. Er steht vor einem Engel und er redet über Fakten, die unsere Augen irgendwie weiß, wissenschaftlich erklären können. So passiert das bei uns, wenn wir in dieser Spannung leben, schon, aber noch nicht ganz. Aber wir erlauben irgendwas wie eine Wolke über unsere Geist oder Gedanken oder Seele zu kommen. Es beeinflusst und endet unsere Verhaltung zu Gott. Er begegnet uns mit was Gutes und wir reagieren nur von Schmerz und mit nicht so viel Liebe. Wir können das nicht annehmen. Wir sehen nur die Hindernisse. Wir sehen nur die Fakten, die jetzt gelten. Wir sehen nur die Negatives, diese Situation, diese Hindernis, diese zerbrochene Beziehung, meine Sorgen, meine Schmerzen. Meine erste und Hauptreaktion ist, ich sehe die Limitations, die Hemmungen, die da sind, was nicht da ist. Ich sehe meine Erfahrung, die bis jetzt mir geleitet hat. Und statt, dass ich Gottes Herz für mich höre und Gottes Herz für meine Zukunft spüre, ich nehme alles die andere mehr wahr. Und ich kann das nicht annehmen, was Gott mir in diesem Moment anbieten will und zusprechen will. Ich habe öfters mal davon gesprochen, aber ich habe nur eine Schwester. Ich darf sie sehen in 2 Wochen. Und sie ist 3 Jahre älter. Wirklich, wissen wie Tag und Nacht. Alle, weiß wirklich so unterschiedlich. Und so, sie ist viel netter wie mir. Und es ist wirklich so. ja, ich liebe ihr ganz arg. Ich freue mich so arg. Jetzt bin ich ein bisschen off topic, sorry. Genau, meine Schwester, sie ist verheiratet, sie hat 2 wunderschöne Kinder. Was für mich verrückt ist, mein Nichte war 4, als ich gegangen bin, und sie ist jetzt 11. Weiß, es ist ein ganzes Leben da. Aber meine Neffe ist noch ein bisschen jünger wie meine Nichte, und er hat eine Behinderung. He has cerebral palsy. Das hieß, er ist jetzt 9 Jahre alt, er kann nicht laufen, er kann nicht reden, er kann nicht allein essen, er kann, wir wissen nicht, wie viel er verstehen kann. Er ist total abhängig von meiner Schwester. Und ich komme aus einer Familie, die sagt, Reich Gottes gehört uns. Und die Verheißung Gottes gelten für heute. Wir sind nicht hier drüben, die sagen, oh, schade, aber ich habe den Schlüssel für, wenn ich sterbe. Wir sagen, nee, es gilt für uns. So, wir leben in dieser Spannung als Familie. Meine Schwester wacht auf und muss schauen, dass er gar nicht schluckt. Er hat keinen Choke-Reflex, das hieß, wenn irgendwas falsch rumkommt, dann stirbt er. Sie ist 24 Stunden an mit meiner Neffe. Es ist herausfordernd. Es ist sehr herausfordernd. Menschen, die gesundlich keine Sorgen haben, die können das nicht begreifen. Für Menschen, die andere kennen mit Behinderungen, die so arg sind, man versteht ein bisschen, mit was man da zu kämpfen hat. Es ist hart. Und wir beten seit Jahren, Jahren. Wir fasten und beten und wir glauben und hoffen. Und dann dazu kam, vor ein paar Jahren, hat meine Schwester, nur 3 Jahre älter wie mir, in ihre beide Knien und in die rechte Bein, Knie und Fußgelenk hat sie Chronic Arthritis, chronisches Rheuma bekommen. Man kann das nicht heilen, weiß, die Ärzte können gar nicht dafür. Es ist nur, und sie muss mein Neffe tragen, weiß, überall, ja, in Auto, in Badewanne, und sie ist täglich in Schmerzen. So nicht nur behindert es uns, sondern chronische Schmerzen die ganze Zeit. Medikamenten haben auch Nebenwirkungen. Sie kann das nicht leisten mit einem Sohn, der abhängig ist. Weißt, das kreist alles in eins. Aber unser größtes Gebet ist für unsere Ezra. Für den Tag, wo er aufsteht. Oh, mein Gebet ist. Oh, ich habe so. Egal. An diesem Tag werden wir uns ganz arg freuen. Aber nebenher habe ich angefangen, jeden Tag zu beten für Heilung für meine Schwester, für die Knien, dass die Schmerz weg wird, dass die Knochen wieder sein wird, wie sie sollen. Und wir haben schon ein paar Jahre jetzt dafür gebetet. Und meine Schwester lebt ihr ganzes Leben in dieser Spannung. Sie redet mit Leuten, die sagen, darf ich nochmal für Ezra beten? Und sie sagt, ja, klar. Weißt du, was da hinten da hängt? Die Glaube, die Demut, diese Hoffnung, diese einfach Abhängigkeit und Liebe zu Gott. Immer wieder zu sagen, ja, bete mal nochmal, mach's nochmal. Gerhard Hollow hat für Ezra gebetet. Oh, das war eins von meinen Lieblingsmomenten, als meine Family hier war. Er hat gesehen, wie er dann am Laufen war. Genau, aber sie lebt ständig damit. Sie war dann für ihr Knie öfters mal gebetet. Und vor 3 Monaten, glaube ich, hab ich ein Message gekriegt, ein Telegram, und schrieb meine Schwester, es war Dienstag, sie hat gesagt, ja, ich wollte einfach teilen. Und Sonntag ist noch wieder eine Frau auf mich zugekommen von der Gemeinde, hat gesagt, Rebecca, darf ich für dich beten, Becky? Und sie hat gesagt, ja, klar. Viel Gnade, viel Geduld und viel Hoffnung. Und die Frau hat für ihr Knie und Füßegelenk gebetet. Und am Dienstag hat sie geschrieben, sie hat gesagt, ich habe 0 Schmerzen. Ich habe voll Bewegung, und das ist 3 Monate her, und seitdem hat sie gar nichts. Ja! Yeah! für die keine chronischen Schmerzen haben, dann sagt ihr, oh schön, aber wenn du weißt, was es bedeutet, dann sagst du Halleluja. So, aber jetzt steht meine Schwester immer noch in Spannung. Sie glaubte, dass Gott heilt, sie hat erlebt, dass Gott heilt, aber ihr Sohn, die wirklich Heilung braucht, ist noch krank. Bah! Oder? Es ist fies. Ist nicht fair. Es ist ungerecht. Was machen wir damit? Schon, aber nicht ganz. In dieser Wartezeit, Zacharias ist ein bisschen zynisch geworden. Zynisch geworden. Ich kenne viele Christen, die ein bisschen zynisch geworden sind. Man sagt, wir beten jetzt für Heilung. Die sagen, psch, ja, mach mal. Hab schon 10-mal, lass mich in Ruhe. Denn die schauen die andere besondere Teenies an, weiß eine junge Erwachsene, ja, ja, die sind so begeistert, aber irgendwann werden die merken, ein bisschen Ruhe. Meine Mutter hat öfters mal gesagt zu mir, weil ich bin in Gemeinde aufgewachsen und sie nicht, sie ist mit 18 oder 19 Christ geworden, war ein richtig guter Nicht-Christ vorher und hat Jesus gefunden und Jesus hat ihr gefunden und coole Geschichte, aber sie denn war einfach on Feuer für Jesus, weil es alles so, oh, dann beten wir und oh, prophetische Worte und oh, und alles toll und begeistert und auch wenn Leben nicht immer einfach war. Und sie hat dann gesagt, die innere Kreise, die Kinder, die in Gemeinde aufgewachsen sind, die lange dabei waren, die waren, oh, ja, schön in Gottesdienst gegangen. Und eines Tages sagte eine von den Mädels zu meiner Mutter, wie lang bist du jetzt Christ? Und meine Mutter hat gesagt, keine Ahnung, 6 Monate, ein Jahr, ich weiß nicht, was es war. Sie hat gesagt, ja, alles gut. Du wirst auch irgendwann langsam wie uns. Und meine Mutter hat gesagt, niemals. Und es ist wirklich so, sie ist niemals wie den geworden, ich bin froh. Aber es ist sehr, sehr einfach, zynisch zu werden, gell? Wirklich, wirklich schnell können wir anfangen, den anderen zu verurteilen, dass sie noch hoffen. Dass sie überhaupt da stehen können und sagen, vielleicht doch ein bisschen Reich Gottes hier auf die Erde. Es ist viel einfacher, hier zu bleiben und sagen, mach mal. Zacharias ist auch da gelandet. Was ist in der Wartezeit für Zacharias passiert? Er war ein bisschen bitter geworden. War es große Verheißung, nicht nur für ihn, sondern für den ganzen Volk Israel. Und er sieht nur sich selbst an. Sein Schmerz und sagt, tja, Verheißung, aber wie kann ich wissen, ob du die Wahrheit sagst? Ich bin alt, meine Frau ist alt. Er ist bitter und selbst fokussiert geworden. Ich will nicht sagen, dass es denn leicht sein soll, nicht zu passieren. Ich will nur sagen, dass es bei ihm passiert. Leben hat Höhen und Tiefen, aber er hat das zugelassen, dass ein Wolke über seine Seele und Geist gekommen ist und hat alles zu einer grauen Farbe gemalt. Man wird ungehorsam werden in die Wartezeit. Sehr einfach, ungehorsam zu werden. Und man wird Zweifeln bekommen. Zweifeln ist keine Sünde. Ich wollte euch einfach das sagen. Wir haben alle irgendwann mal Fragen. Wir haben alle irgendwann mal Momente, wo wir sagen, Gott, wir beten seit Jahren für meinen Neffe. Und ich will nur, dass er was essen kann, ohne dass wir Angst haben, dass er verschluckt. Nur, vielleicht nur das. Wo bist du? Warum antwortest du da, aber nicht hier? Ich habe die Fragen. Ich habe Momente des Zweifels, wo ich sage, ich krieg's nicht zusammen. Viel einfacher, hier zu bleiben und sagen, Schlüssel zu Himmel, das reicht. Wir haben Momente Zweifel, aber wenn wir erlauben, dieses Wolke über uns zu kommen, unser Leben zu farben und anzumalen, dann werde diese Zweifel, ich werde es da lassen und es wird Wurzeln wachsen lassen in meine Seele und Geist. Dann würde ich zynisch. Dann würde ich andere Leute verurteilen, wenn die das behaupten, dass sie ein bisschen Hoffnung in Gottes Wort lassen können. Ich werde bitter und selbstfokussiert. Wir mögen das nicht zu warten. Wir leben in ein Instant Gratification Era. Diese sofort Belohnung Ära. Fast Food, Amazon Prime, Cholesterol Tablets. Wenn mein Blutdruck hochgeht, dann nehme ich ein Tablett, dann kommt es runter, kann weiter mein Butter essen. Irgendjemand, ich bin auf den Ampel und irgendjemand 0,5 Sekunden zu lang auf die Bremse bleibt. Das macht mich wirklich, wow. Bei mir, die krasseste ist im Lidl, wenn man was einkauft. Die ersten paar Monate, ich muss sagen, ich war so gestresst, mein Herz wird anfangen zu klopfen. Ich habe dann meine Taschen so denn irgendwie organisiert und dann wie ein Wettbewerb bin ich, hat die angefangen, zuck. I'm like, zuck. Ich habe meiner Family davon erzählt in Australien. I'm like, you won't believe it. You won't believe it. They're crazy. They're like, they'll just keep going. Like, und die sind angekommen. Und meine Mutter, die auch eine sehr entspannte Person ist. Sie war so gestresst beim Video. Genau, aber wir wollen alles schnell. Keine Wartezeit, bitte. Keine Wartezeit, bitte. Aber dieses Ankommen ist schon, aber noch nicht ganz, das ist nicht ganz schlecht für uns. Diese Wartezeit, diese Wartezimmer ist nicht ganz schlecht für uns. Ich glaube, Gott weiß, was er damit macht, wenn wir warten müssen. Ich verstehe es nicht immer. Manchmal nachhinein verstehe ich es ein bisschen, was ich da gewonnen habe. Aber ich will ganz kurz durch ein paar Dinge sprechen, wirklich schnell. Was will Gott, dass wir wissen in die Wartezeit? Und was will Gott, dass wir lernen in der Wartezeit? Ich will, Gott will, dass wir wissen, wir haben nicht alle Details. Er will, dass wir wissen, Alicia, du bist nicht Gott. Du siehst nicht die ganze Geschichte. Wir haben das Gefühl, ich kenne mein Leben, ich weiß, was am Laufen ist. Wir haben das Gefühl, I've got it figured out. Ich habe es im Griff. Ich weiß, was am Laufen ist. Und wenn er sich nicht bewegt zu meinem Zeitraum und meiner Planung im Leben, dann bin ich ein bisschen genervt. Dann bin ich definitiv enttäuscht, vielleicht ein bisschen bockig, ja, in Anbetung, ja, ich singe ein bisschen mit, aber wirklich mein Herz zulassen. Du weißt, was wir haben hier, Gott. Ja, wir müssen noch reden. Weißt du, wir machen uns so kleine Götter wieder in diese Wartezeit, weil wir verstehen nicht, ich habe nicht alle Details. Ich habe nicht alle Details. Es überwältigt mich so arg, dass Gott uns hierher berufen hat. Und ich lese gerne Biographies und Autobiographies. Und ich habe, als ich 12 war, habe ich den eins gelesen von einem Missionar just over Bangladesh, Nepal, like area. Genau, und er war Missionar da und hat sein ganzes Leben gegangen, denn seine Frau ist gestorben von Krankheit, denn er ist irgendwie halb gelähmt und wieder über den Bergen und runter und oben und unten. Und nicht einmal in über 30 Jahren Dienst in diesem Land hat er eine Bekehrung gesehen. Niemand hat Jesus kennengelernt, sein ganzes Leben lang. Boah, gestorben. Aber dann saß er im Himmel. Und die nächste, ein paar Jahrzehnte später oder ein paar Jahre später, ist ein anderer Missionar gekommen mit der Family und die hatten einfach, die sind angekommen und die hatten hunderte von Menschen. Einfach, er hat den Zahlen gesehen. Ich kann das nicht, wir haben nicht alle Details. Wir wissen nicht Gottes Plan, wir wissen nicht, warum manche Dinge passieren jetzt und warum manche Dinge noch nicht. Wir müssen ihm vertrauen, dass er Gott ist und er weiß das besser wie mir. Diese Woche habe ich heiße Pudding gemacht mit Hoshea und er war neben mir und wir haben gekocht und er war dann so mit mir geärgert, weil ich habe gesagt, du musst warten, du darfst es noch nicht essen. Und er war, Mama! Nee, es wird wehtun, Hoshea, wenn du das jetzt isst. Er hat gesagt, Mama, Pudding, now! Pudding, now! Und er hat das dann alles wieder gesagt und wiederholt. Er hat gesagt, no, 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 no. Und dann habe ich gesagt, schon gefragt? Ja, schon geantwortet. Und dann fragt er weiter, aber ich habe ihn ignoriert. Nach 10 Minuten dürfte er Pudding essen, aber für die 10 Minuten, Mann, oh Mann, war ich die böseste Mama der ganzen Welt. Er hat nicht alle Details. Pudding ist schon was Gutes, aber für ihn in dieser Zeitraum nicht ganz so gut gewesen. Wir haben nicht, du bist nicht Gott. Sei ein bisschen demütig. Wir haben nicht alle Fakten. Wir wissen es nicht. Im Himmel werden wahrscheinlich vieles klar sein, wo ich sagen werde, warum müssen meine Schwester und Ezra so lange warten? Vielleicht bis in Ewigkeit, bis er laufen kann. Hoffentlich nicht. Und wir beten weiter, dass es nicht so ist. Er will, dass wir wissen, wir haben nicht alle Details. Was will er, dass wir lernen? Ich glaube, dass in die Wartezeit es veröffentlicht unsere wahren Motiven. Warum will ich das eigentlich? Bin ich total egoistisch hier? Geht das um mich oder andere Menschen und Gott? Ich glaube, es zeigt unsere wahren Motiven. Wenn wir treu sind in dieser Zeit, denn Gott kann uns vieles anvertrauen. Er will, dass wir lernen in dieser Zeit unsere Charakter wachsen zu lassen. Wartezeit, es schleift uns in eine gute Art und Weise. Es schleift uns ab, wenn wir das zulassen, das von Heiligen Geist geleitet wird in diese Zeit. Man sieht die Geschichte von Mose und wir erinnern uns an einen Mann, der die Rote See denn in zwei geteilt hat. Er hat Wasser von einem Stein losgelöst. Er hat den ganzen Israeliten von Sklaverei ins Freiheit geleitet. Halleluja, Mose, was für ein Mann. Aber man sieht den Anfang seiner Geschichte. Er wollte sein Volk in Freiheit bringen und seine eigene Reaktion war, die Böse irgendwie zu überwinden, und er hat er hat einen Mann getötet. Er wollte ihn nicht töten, nur wirklich ein bisschen Schmerz geben, aber er war ein bisschen zu wild gegangen und dieser Mann ist gestorben. So, eigentlich, er wollte die gleiche wie Gott. Er wollte, dass die blöde Ägypten, die arme Israeliten nicht verletzen und in Sklaverei halten. Aber in seiner Zeit hat er gesagt, jetzt mache ich euch frei. Ich werde euch freien. Und er hat irgendjemanden getötet und dann ist er ist rausgefunden und er ist in den die Wüste geflohen. Und er war 40 Jahre lang in der Wüste. Boah, das war eine Wartezeit. Das war eine Wartezeit. Und Gott hat ihm da wahrscheinlich viel geschliffen, bis der Tag kam, wo er gesagt hat, jetzt stehst du vor Pharao. Und ich werde mein Volk freien und du darfst mitmachen. Es ist eine Wartezeit, die unser Charakter formt. Die Wartezeit, er will, dass wir lernen, dass wir Intimität mit ihm brauchen und dass wir abhängig von ihm sein dürfen. Alle Helden des Glaubens, die sind Menschen, die wissen, eine Beziehung mit Gott ist kein Quick Fix. Es ist nicht, ich habe eine Beziehung mit Gott, so dass mein Leben schön ist. Nein, das ist es nicht. Die wissen, ich muss mit Gott laufen. Ich will nahe zu ihm sein. Ich will abhängig an ihm leben. Und in dieser Wartezeit muss man und darf man das gut lernen. Wartezeit hilft uns zu lernen, dankbar zu sein, wenn wir es zulassen. Nicht bitter und zynisch, sondern dankbar. Mann, oh Mann, in die Wartezeiten von meinem Leben, wenn ich das wirklich zugelassen habe und danke Gott, er hat mich bevollmächtigt, das zu machen ganz oft, bin ich einfach dankbar für die kleinen Sachen. Ich habe gesagt, wir hatten echt ein paar Bombe-Sachen die letzte Zeit und weißt du, man könnte einfach sagen, wow, zu viel, denn Last, weißt, die Höhen und Tiefen mit Menschen immer zu laufen, alles, was kommt, was ist das? Oder man kann sagen, wow, krass, Omar, oh, schau mal meine wunderschöne Tochter an, ist die nicht süß? Ich bin so dankbar. Weißt du, was ich meine? Meine Augen weg von mir, weg von den Schwierigkeiten und sagen, Gott, ich bin so dankbar, ich bin so dankbar. Es gibt so vieles, wo ich dankbar bin. Es gibt so viele Menschen, wo man sagt, hey, ich will Menschen helfen, dankbar zu sein. Und die sind in einer Wartezeit und dann sage ich, ja, aber Gott hat das zugesprochen. Also, ja, aber. Die Ja-Aber-Menschen sind die Menschen, die überhaupt nicht dankbar sein können. Weil die wollen das nicht. Die wollen die Wolke über ihr haben lassen. Und hier ist ein schönes Zusprechen für uns. In die Wartezeit, man muss nicht auf alles warten. Es gibt manche Dinge, ob man hier sitzt in Theologie, bitte nicht. Wenn du Fragen da hast, bitte komm zu uns. Es gibt viel mehr im Leben als nur ein Schlüssel zum Himmel. Okay? Aber wenn du mehr hier sitzt oder hier, es gibt in der Bibel manche Dinge, wo Gott sagt, du musst überhaupt nicht warten. Niemand muss warten bis Ewigkeit für diesen Teil vom Reich Gottes. Und ich werde die vier, die mir wichtig geworden sind für heute Morgen, kurz ansprechen. Eins ist Gottes Gegenwart, das heißt seine Liebe. Du musst nicht warten auf den Gegenwart Gottes. Du musst nicht warten auf den Liebe Gottes. Und ich rede nicht von einem übergeistlichen, oh ja, Gott liebt mich, wir haben das alle tausendmal gehört. Yes, Jesus loves me, von Kindheit bis jetzt. Ich meine eine Liebe, die dein ganzes begegnen kann. In Herzen, in Geist, in Gedanken. Du musst nicht warten auf Gottes Gegenwart und seine Liebe. Du musst nicht warten auf Friede, die übernatürlich ist, die über unsere Verstand hinausgeht. Du musst nicht warten für Friede. Es ist für dich jetzt da. Prince of Peace, come to reign in your heart. Denn Prince, ja. Friedefürst in dein Leben jetzt. Freude. Ho, ho, ho. Und ich meine nicht happy, glücklich. Ich meine Freude, die mich trägt, die als Fundament für mein Leben mich atmen lässt und ausatmen lässt. Freude und Hoffnung. Are there any among the idols of the nation who give rain or who grant the heavens showers? Is it not you, O Lord our God? Therefore we hope in you, for you are the one who has done these things. Wir hoffen in dich, Jesus. Reich Gottes ist nah. It's on hand. Es ist am Hand. Aber für wie viel sollten wir glauben? Und für wie viel sollten wir dafür hoffen, dass es jetzt kommt? Weißt du, wo ist die Kreise übereinander und wo muss ich einfach sagen, so ist mal, ich lasse es in Ruhe. Und wo sollten wir noch dranbleiben und sagen, es ist Wartezeit, wir bleiben dran. Der erste Schritt für uns ist, umarm diese Wartezeit ohne Agenda, ohne deine Zeit, Dingsbums. Paulus und Silas, die sind im Gefängnis gelandet, die waren im Gefängnis und in dieser Zeit haben die gesagt, wir sind hier, was machen wir? Wir nehmen wahr, dass Gott mit uns ist, dass seine Liebe uns trägt. Wir haben die Friede Gottes hier, ein bisschen Freude. Singen wir was? Ja, mach mal. Die haben angefangen zu singen, ohne Agenda. Wir singen, sodass weiß die Engel uns hören und kommen uns freimachen. Nee, die haben es einfach gemacht. Wir sind hier. Ohne Agenda. Ich umarme die Wartezeit. Und ich begegne Gott in dieser Zeit. Ich lasse seinen Friede und seine Freude uns erfüllen. Und wir sind da mit Gott in die Wartezeit. Und dann was passiert? Die Engel sind gekommen, die Türen sind geöffnet und nicht nur Paulus und Silas sind frei geworden. Das ganze Gefängnis ist geöffnet und dann die Soldat, die da vorne ist, hat auch Jesus angenommen. Die Wartezeit ist gut. Der zweite Schritt, erlaub es Hoffnung, dein Herz zu erfüllen. Erlaub es Hoffnung, dein Herzen zu erfüllen. Ob es was Kleines ist, weißt du, du hast ewig lang für dein Kinder gebetet, dass sie Jesus kennenlernen wird und du sagst, wie und wann und was, oh, ich bete so lange und wir erleben es nicht und die laufen immer weiter weg von Gott, was machen wir? Erlaub jetzt den Heiligen Geist Hoffnung zuzusprechen. Erlaub Hoffnung hochzukommen, ohne Angst zu haben. Ich hoffe auf den Herrn. Meine Seele hofft, nicht nur ich hoffe, sondern meine Seele hofft auf den Herrn und auf sein Wort harre ich. Ich habe erlebt und mit meinen eigenen Augen gesehen, wie Krebs geheilt wird, wo die Ärzte das nicht verstanden können. Ich habe es erlebt und gesehen, wie die Taubenohren geöffnet wird. Ich habe es erlebt und gesehen, wie irgendjemand, die paralyzed, konnte nicht laufen, gelähmt wird, auf einmal nach dem Gebet hochgestanden ist und Rollstuhl nicht mehr bräuchte. Ich habe es gesehen und erlebt, wie Knochen, die dann total zerbrochen waren, in einem Moment zusammen, they were knitted together, die waren wieder zusammengemacht. Die Ärzte können das nicht erklären. Ich habe es gesehen und erlebt, wie Familien, die zerbrochen sind, die sexuellen Missbrauch mittendrin ihrer Familie erlebt haben, die Hass und Bitterkeit da waren und das ganze Haus regiert hat. Ich habe es erlebt, wie dem wieder heil wird. Ein größeres Wunder aus Knochen. Ich habe es gesehen und erlebt, wie Menschen mit so viel Verletzung, dass sie sich selber verletzen mussten, dass sie wird geheilt. Und sogar, dass die körperliche Scars wird dann auch geheilt. Die Narben waren weg. Eines Mädel, sie hat sich über 5-6 Jahren so krass geschnitten. Es war komplett von hier bis da Narben, weiß dicke und rote dicke Narben. Und sie ist Jesus kennengelernt. Sie ist frei von der ganzen Sache. Und dann nach 6 Monaten oder so, ich weiß nicht, wie lange es war nach ihrer Bekehrung, wir waren da und einmal, sie hat über ein paar Wochen, aber wir haben ihre Arm angeschaut, die waren weg. Die Narben waren nicht mehr da. Ich habe solche Dinge gesehen mit einem Auge. Aber nicht jede Knoche ist geheilt geworden. Nicht jedes Herz ist frei geworden oder Familien wieder ganz gemacht. Nicht jede Narbe ist nicht mehr sichtbar. Nicht jede Person, wo ich für Heilung gebetet habe oder Errettung gebetet habe, nicht jeder. Ich habe es nicht in Erfüllung gesehen. Ich lebe in dieser Spannung. Wir leben in dieser Spannung. Aber der Ruf meines Herzens und meiner Sehnsucht ist, dass ich irgendeines Tages mit meinen eigenen Augen sehe. Ich würde das so gerne hier auf der Erde sehen, aber wenn es sein muss, im Himmel. Ich würde so gerne, dass Tausende von Menschen an einem Tag, weiß Apostelgeschichte, 3000 in one afternoon, 3000 in einem Nachmittag. Könnt ihr euch vorstellen, Rot am See, Schrotzberg, wir gehen nach Schrotzberg, und und irgendwas ist los und irgendjemand, und plötzlich 3000 Menschen in einem Tag ihre Augen zu Gott öffnen und sagen, wir folgen dir nach. Boah, ich sehne danach. Ich hoffe dafür. Mein Herzenssehnsucht ist, dass ich werde eher sehen, die zerbrochen sind. Und Ehepartner, die einander anschauen und sagen, die Liebe ist jetzt weg. Mein Herzensschrei ist, dass sie wieder heil wird. Dass sie wieder erleben können, dass Gott eine neue Liebesgeschichte mit ihnen schreibt. Mein Herzensschrei ist, dass Menschen mit Mental Illness, die in ihren Gedanken krank sind, dass plötzlich Menschen mit Bipolar oder Schizophrenie oder Depression, dass sie merken, ich bin frei, ich bin heil. Ich will sehen, wie irgendjemand, der tot ist, wieder zum Leben kommt. Ich habe eine Freundin, Missionarin, die haben 3 Leute, die von Ärzten bestätigt tot waren, stundenlang, einmal in Kuhlage sogar, und die sind aufgestanden. Ich lasse das einmal, mein Gell. Ja, das war in Aboriginal Australia. Aboriginals. Ich habe es nicht gesehen, aber ich will es sehen. Okay. Oh, witzige Geschichte, nur weil es witzig ist. Ich habe es einmal erzählt, es war ein Pastor in Nord-Queensland, unserem Bundesland, und er war ein feuriger Prediger, und eines Tages war eine ältere Frau im Gottesdienst und ist gestorben im Gottesdienst, und er war mittendrin predigt, hat gesagt, das geht nicht bei uns in der Gemeinde, hat Hände aufgelegt, sie war tot am Boden, ein Arzt war da, hat das auch bestätigt, die haben für sie gebetet und sie ist wieder zum Leben gekommen, sie ist aufgewacht, sie hat gesagt, was hast du denn gemacht? Ich war schon bei Jesus. Und dann, ohne Witz, mein Vater kannte diese Pastor, und der Pastor hat erzählt, diese Frau, denn ist ein paar Jahre länger am Erde geblieben, und die Musik ist dann immer lauter geworden, weil mehr jüngere Leute haben Jesus kennengelernt und die wollten cool sein. So, Schlagzeug, und irgendeines Tages gibt es Schlagzeug bei uns vielleicht. Aber Schlagzeug ist, und sie mögte das nicht, aber sie liebte Jesus in der Gemeinde, so sie saß da im Gottesdienst in Lobpreis so. Sie sagt, wenn ich jemals wieder hier sterbe, lass mich in Ruhe. Genau. Genau. Und mein Herzensschrei, die Sehnsucht meines Herzens, ist, dass wir werden so eine Gemeinde sein, die sagen, wir wollen wirklich die Hände und Füße Jesus sein. Ich liebe euch, aber ich liebe es nicht, mit euch unterwegs zu sein, wenn wir jemals werden zu einer Gemeinde, die einfach ein paar Mal schöne Gottesdienste zusammenfeiern. Das ist nicht die Sache. Es darf ein Teil davon sein, ich liebe Gottesdienste, aber ich will mit euch die Hände und Füße sein. Und ich hoffe darauf, dass wir werden zu einer Gemeinde, die sagt, daheim, in meiner Schule, in meinem Arbeitsplatz, wir werden zum Salz und Licht sein. Was wäre, wenn morgen früh wir alle aufstehen würden und sagen, Gott, dein Reich kommt, dein Wille geschehen, wie im Himmel jetzt auf die Erde. Ich lebe in Entspannung, aber ich hoffe in dir. Ich hoffe in dir für diese Beziehung mit meinem Chef, und ich lasse dich mich begleiten, friedevoll und liebevoll ihm zu begegnen. Was wäre, wenn morgen früh du aufstehst und deine Mama, die dich immer nervt und sagst, putz mal, dass du aufstehst und sagst, ich sehe meine Mama nicht als meine Mama, sondern als eine Frau, die Gott geschaffen hat. Und ich will sie ehren und lieben, egal wie sie drauf ist. Was wäre, und das ist meine Sehnsucht und meine Hoffnung, weil wir haben nur so viel Zeit auf dieser Erde. Wir haben nur so viel Zeit auf dieser Erde. Let it count. Lass es zählen. Gott, ich bete für uns als Gemeinde. Du siehst, wo wir die 2 Kreise in unsere Gedanken denn platziert haben schon. Ob wir sagen, ja, mein Christentum ist nur Schlüssel für Himmel, nach ich sterbe. Oder ob wir leben in dieser Spannung zu sagen, es gehört uns jetzt schon, aber noch nicht ganz. Und Gott, wir bitten dich, dass in die Wartezeit, dass du uns stark machst und demutig machst, dass du uns Vertrauen schenkst in unsere Herzen dir gegenüber, dass wir sagen können, Gott, bau in mir drauf eine Hoffnung in dir wieder. Hilf mir zu verstehen, dass ich nicht Gott bin, dass ich nicht alles wissen und verstehen muss. Hilf mir, Intimität und Abhängigkeit nachzujagen mit dir, dass ich diese Wolke nicht zulasse, dass es mein ganzes Leben lang bemalt und anmalt. Hilfe uns, dankbar zu sein als Gemeinde. Und hilf uns, deine Gegenwart und Liebe, deine Friede, deine Freude und deine Hoffnung, hilf uns, die anzunehmen jetzt. Wir müssen nicht dafür warten. Wenn du heute Morgen da bist, wenn alle Augen zu sind, wenn du heute Morgen da bist und du merkst, es gibt einen Punkt in dein Leben, eine Beziehung, eine Situation, ein Enttäuschung, was auch immer, wo du merkst, du hast es zugelassen, ein bisschen wie Zacharias zu werden. Ein bisschen zynisch und selbstzentriert und ohne Glaube, hoffnungslos dazustehen. Wenn du merkst, heute Morgen, es gibt so einen Punkt in dein Leben und du willst das Gott abgeben. Du willst sagen, ich will nicht zulassen, dass diese Wolke mein ganzes Leben bestimmt. Wenn alle Augen zu sind, ich bitte dich einfach aufzustehen. Es ist ein körperlicher, ja. Gott, ich sage ja zu deiner Freiheit an dieser Stelle. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon für wirklich sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeeilbar, bis es sich erfüllt. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unsere Schwachheit zu Hilfe. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die Gott zugehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter viele Brüdern sein. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch was enthaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist aufgeweckt geworden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns dann noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkes. Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift. Und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliches Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Die Hoffnung. Gott, ich spreche einfach deine Hoffnung aus über uns als Gemeinde. Bevollmächtige du uns jetzt, deine Perspektive zu haben. Erfüll du jetzt die Eimer, die leer sind. Erfüll du jetzt die Herzen, die trocken sind, mit deinem Heiligen Geistes Wasser. Und ich bitte dich, Gott, dass wir wirklich annehmen können, was jetzt für uns vorbereitet ist. Und lass uns weiterhin einfach jeden Schritt für Schritt sagen, Gott, was ist jetzt dran? Ich danke dir dafür von ganzem Herzen, mein Gott, mein Freund, mein Fundament. Ich bin so dankbar. Amen. Amen. Wenn du da bist heute Morgen und du merkst, ich würde auch gerne, dass irgendjemand persönlich mit mir betet, muss nicht ein großes tragischer Grund dafür sein, einfach, dass irgendjemand dich segnet. Es gibt ein tolles Team, die hier sind. Bitte nehm es wahr. Wir brauchen einander und Gebet ist kraftvoll. Sei gesegnet. Wir sehen uns nächste Woche für Heiligabend. Lade Freunde ein. Das ist ein toller Gottesdienst. Wir sind wirklich sehr gut organisiert. Wir machen nur eine Stunde. Und von 16 Uhr, es ist die einzige Gottesdienst, die mit Minuten getaktet ist in unserem ganzen Jahr. So komm mit, bring Freunde. Wir werden die gute Nachricht klar sagen mit Liebe und mit Kraft. Sei gesegnet und geh in die Hoffnung Gottes heute. Amen.